möchte mit uns beten. Lieber Vater, auf dein Wort liegt wirklich eine große Verheißung. Du gibst uns darum ein Ziel, du beschenkst uns damit, du gibst uns Werte weiter und wir können dich kennenlernen und es öffnet das Tor zu deinem Herzen, dich zu sehen, zu spüren, mit dir zu reden, von dir geprägt zu werden. Und so bitte ich, dass du das heute Morgen auch tust. Amen. Liebe Gemeinde, am vorletzten Sonntag habe ich über den Psalm 1 gepredigt. Dort geht es schwerpunktmäßig um das Wort Gottes. Und was mich an diesem Psalm immer wieder herausfordert und fasziniert, ist die Bildsprache, mit der David diesen Psalm formuliert. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, kommt drin vor. Und ich hatte auch darin ausgelegt, dass die Taube vorkommt, die so gurrt, und der Löwe, der so seine Beute verzehrt. Und das war im Zusammenhang eben mit dem Wort Gottes. Wer das Wort Gottes so vor sich hin murmelt, so gurrt wie eine Taube, oder wer das Wort Gottes so genüsslich kaut und festhält und in sich einverleibt wie ein Löwe, der ist eben wie so ein Baum, der seine Wurzeln in das Wasser hineingräbt und dadurch seine Lebenskraft bezieht. Es ging in der Predigt also darum, wie sehr wir durchdrungen sind, wie sehr wir aus dem Wort Gottes heraus leben. Und in diesem Psalm wird das verbunden mit einer Zusage. Er beginnt damit: gesegnet ist der Mensch, der das tut, der so eins wird mit dem Wort Gottes. Und wer das tut, der ist auch in der Lage, sich in Situationen abzugrenzen, wo das nötig ist, wo jemand dich wegbringen will von Gott und seinen Ordnungen. Und das war für mich auch so ein Punkt: was passiert eigentlich, wenn du unter Druck gerätst, wenn du herausgefordert wirst, wenn du in Not gerätst was passiert dann? Was ist instinktiv das, wie du reagierst? Fängst du an zu fluchen oder kriegst du Kraft aus Gottes Wort, weil es an deinem Herzen nahe ist, weil es zu dir dazugehört? Und ich hatte Jesus als Beispiel genannt, der in dem Wort seines Vaters wirklich lebt, durchdrungen ist und der, wenn er unter Druck gerät, auf dieses Wort zurückgreifen kann. Er widersteht dem Teufel, der ihn von seinem Auftrag wegbringen will. Und selbst am Kreuz ist er in der Lage, noch aus Psalm 22 heraus zu beten. Also, wie gegenwärtig ist das Wort Gottes in deinem Leben? Heute möchte ich damit Fortsetzung machen, mit diesem Thema. Und zwar anhand eines Textes aus dem Neuen Testament. Auch dieser Text hat mich fasziniert wegen seiner Bilder auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wege, die Paulus vorschlägt, wie das Wort Christi, wie wir das in uns aufnehmen können. Ich lese aus Kolosser 2 den Vers 16. Dort sagt Paulus: das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum unter euch, indem ihr einander mit aller Weisheit lehrt und ermahnt und indem ihr singt Psalmen, Hymnen und vom Geist eingegebene Lieder, das Ganze von Herzen aus der Gnade für Gott. Nochmal, das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum unter euch, indem ihr einander mit aller Weisheit lehrt und ermahnt und indem ihr singt Psalmen, Hymnen und vom Geist eingegebene Lieder von Herzen aus der Gnade für Gott. Die Übersetzung klingt so ein bisschen holprig, aber ich hoffe, so kommt das Gemeinte, was Paulus hier meint, etwas besser heraus. Ich möchte anfangen mit: das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum unter euch. Und ich möchte anfangen mit diesem Wort wohnen. Das Wort Christi wohne. Psalm 1 ging es um das Verwurzeln. also mehr so um diese biologische Seite. Und einige haben mir angeboten, sie wollen einen Schnellkurs für mich machen in Sachen Biologie, damit ich beim nächsten Mal etwas fundierter was dazu sagen kann. Deswegen heute mal im Bereich Architektur oder Bauingenieurswesen, das ist ein bisschen leichter. Also Paulus spricht hier vom Wohnen des Wortes Christi unter uns. Wohnen ist so normal, dass man in der Regel ja nicht darüber intensiver nachdenkt. Einen großen Teil unseres Lebens wohnen wir halt. Der Markus, der grinst gerade, der renoviert ein Haus und irgendwie glaube ich, da merkt man, welche existenziellen Herausforderungen Wohnen mit sich bringt, wenn man anfängt, so ein Ding zu gestalten. Aber Markus, wir bleiben heute mal ein bisschen bei dir, glaube ich, wo ich dich so sehe. Ja, in dem Augenblick, wo man seine Wohnung verliert, da merkt man auf einmal, was Sache ist. Ich weiß nicht, habt ihr eure Wohnung schon gekündigt und müsst fertig? Nee, okay. Da ist klug gemacht. Wohnungsveränderungen finden zum Beispiel im Urlaub statt. Und da entdeckt man so ein paar Muster, was Wohnen eigentlich ausmacht. Bei uns hat sich so ein Muster herausgebildet, wir haben das als Eheleute nie abgesprochen, aber es findet immer irgendwie statt. Ich glaube, dass zur Urlaubsqualität für uns zumindest dazugehört, dass wir an einem neuen Wohnort uns sozusagen einleben, uns eingewöhnen. Wenn wir ankommen, also für mich ist immer wichtig, wie riecht es da, aber man guckt sich in der Wohnung um, wie ist das gestaltet, und dann beginnen wir mehr oder weniger doch diese Wohnung umzugestalten. Also meine Frau räumt immer allen Nippes weg, so hässliche Deko, wer ihr nicht so gefällt, und wir räumen zum Beispiel auch immer Sachen weg, die wir nicht brauchen, damit die nicht kaputt gehen. Also früher mit den Kindern noch mehr, aber die sind jetzt auch groß und da ist das nicht mehr so schlimm. Aber man fängt an umzusortieren, in der Küche zum Beispiel. Was braucht man, was braucht man nicht? Und irgendwann sind die Sachen dann alle da, wo man sie gerne hat. Man bringt natürlich auch Sachen mit. Also ich bringe immer Messer mit. Ja? Weil in der Regel am Urlaubsort sind die Messer nie scharf. Alles wird dann doch auf lang oder kurz, eher auf kurz, passend gemacht. Ja, und dann ist diese Wohnung irgendwann auch unser Zuhause. Leider ist der Urlaub dann bald rum und dann geht es wieder los. Da merke ich immer wieder, oh, wie war das nochmal? Und zum Glück fährt meine Frau mit, die hat das dann schon eher drauf, wo alles mal war. Also Wohnen bedeutet, dass ich aufhöre, Gast zu sein irgendwo. Dass ich gestalte dort, wo ich dann zu Hause sein will, bis es zu mir passt. Und im Grunde genommen heißt es ja eigentlich, dass wenn ich wirklich irgendwo wohne, dann spiegelt diese Wohnung mich wieder. In jeder Beziehung dann, ne? Also wenn ihr in mein Büro zum Beispiel kommt. Derjenige, der darin wohnt, das ist der Besitzer und das ist eben auch der Bestimmer. Und ich glaube, diesen Gedanken, den greift Paulus hier auf, wenn er sagt, das Wort Christi soll unter euch wohnen. Das bedeutet eben, dass dieses Wort Christi Raum in uns gewinnt, dass es unseren Raum gestaltet, unseren Wohnraum gestaltet. Und dass man eben an diesem Wohnraum auch erkennen kann, wer hier wohnt, nämlich das Wort Christi. Die Wohnung soll eben den Bewohner widerspiegeln. Und dann sagt er in seinem ganzen Reichtum, also nicht kümmerlich, sondern in seinem Reichtum. Paulus verwendet dieses Bild von Wohnen sehr gerne, um dieses Besitzergreifende deutlich zu machen. In Römer 7 sagt er, die Sünde wohnt in mir, und treibt mich dazu, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht will. Ich weiß, ich will das nicht, aber weil die Sünde wohnt, also von mir Besitz ergriffen hat, zwingt sie mich, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht will. Dagegen setzt er einen hoffnungsvollen Akzent in Römer 8, Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Also zweimal verwendet Paulus hier den Begriff des Wohnens, um zu betonen, dass jetzt der Geist Gottes eben nicht mehr Gast ist, sondern anfängt zu gestalten, umzugestalten, und die Akzente zu setzen, bis es sein Zuhause ist, bis er sich da wohlfühlt und bis wir widerspiegeln, wer der Geist Gottes ist. Und dieses Bild benutzt Paulus hier im Kolosserbrief eben auch in Bezug auf das Wort Gottes. Das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum unter euch. Ich finde ein schönes Bild, dass die Gemeinde sozusagen das Wohnzimmer, der Wohnraum des Wortes Christi werden soll. Ich finde, es leuchtet sehr ein, dieses Bild, und es unterstreicht, wie wichtig das Wort Christi im Leben der Gemeinde und in meinem persönlichen Leben sein soll. Etwas ganz Selbstverständliches, etwas Prägendes, ja, dass man daran erkennt, was in uns wohnt. Es geht also darum, dass das Wort Christi mit uns eine Wohngemeinschaft eingeht, wo aber allerdings das Wort Christi sagt, wo es lang geht, nicht demokratisch. Das ist also das Ziel, das Paulus in Kolosser 3,16 formuliert. Das Ziel ist, soll sein, mit dem Wort Christi eine Wohngemeinschaft einzugehen. Und dann sagt er im Weiteren, wie das gehen soll, also wie der Weg dahin ist. Und er nennt zwei Dinge. Das eine ist so ein Doppelvorschlag und das andere ist ein Einzelvorschlag. Kommen wir zu dem Doppelvorschlag. Er sagt, indem ihr einander lehrt und ermahnt. Das ist der Weg, wie das Wort Christi Wohnung nimmt, indem ihr einander lehrt und ermahnt. Lehre ist einfach, das findet jetzt im Augenblick statt. Das kennen wir von der Sonntagsschule, Gemeinde, Bibelunterricht, Hauskreise, Predigten, Bibel-TV, wenn es gut läuft und so weiter. Das zweite, Ermahnung. Paulus hatte den Begriff Seelsorge noch nicht, aber das ist damit gemeint. Also Lehre und Seelsorge, das sieht er im einen, weil es sehr stark gesprächsorientiert ist. Seelsorge meint bei Paulus in der Regel immer prägen, korrigieren und warnen. Also nicht nur die Hand halten und zuhören, sondern prägen, korrigieren, warnen. Das sind so die beiden sprechorientierten Wege, die Paulus aufweist, wie das Wort Christi unter uns wohnen soll. Das setzt natürlich regelmäßige Gemeinschaft in übersichtlichen, in kleinen Gruppen voraus. Ohne Gemeinschaft, wo wir einander wirklich aneinander reiben und begegnen, findet sowas nicht statt. Das heißt also, sonntags die Predigt ist okay, reicht aber nicht aus, damit Lehre und Seelsorge aneinander auch praktisch überhaupt möglich wird. Wir müssen einander wirklich begegnen. Sonst wird es immer schwieriger, dass das Wort Christi Wohnraum unter uns gewinnt. So, also das war der eine Doppelweg, jetzt kommt der andere Weg. Das ist ein ungewöhnlicher und unerwarteter Weg und ich kenne auch sonst keine Bibelstelle, wo das thematisiert wird, umso wichtiger ist es. Fangen wir mit einem kleinen Umweg an. Ich bin nicht so besonders gut darin, Texte auswendig zu lernen. Ich würde gerne in der Predigt mal sagen, Mensch Leute, es ist so wichtig, Psalm 23 muss jeder auswendig können. Vater unser kennen wir, Römer 8, das müsst ihr auswendig kennen. Wenn da einer auf dich drauf drückt, dann musst du runterspulen können, Römer 8 halt, ne? Aber weil ich da nicht so gut drin bin, kann ich das leider immer nur so ansatzweise empfehlen. Also, dann habe ich auch festgestellt in der Vorbereitung, es stimmt nicht ganz. Ich kann auswendig lernen, ich habe es auch gemacht. Allerdings Texte, die völlig bedeutungslos sind für mein Leben. Und ich habe diese Texte in der 6., 7. Klasse auswendig gelernt. Das ist einfach nur, damit ihr wisst, wie lange das her ist und ich kann sie heute noch. Es braucht auch nicht viel und die Texte sind wieder da. Ich habe sie freiwillig gelernt und unbewusst gelernt und das Medium war, wie kann es anders sein, Heribert? Musik. Ich möchte euch ein Beispiel nehmen. Alkoholmädchen, du hast mir oft erzählt, wie sehr dich deine Liebe quält, deine Liebe zu mir und zum Schnaps. Das konnte nicht gut gehen, du warst dauernd voll, ich mache mir nichts aus Alkohol. Das ist Udo Lindenberg. Völlig bedeutungslos für mein Leben, dieser Text. Und ich könnte, wenn ihr jetzt mir ein Stichwort gebt, weitermachen. Ich könnte bestimmt 3, 4, 5 Lieder so runtersingen. Ja, auch ich kann auswendig lernen. Es braucht nur einen Klick. Das heißt also, Musik und Text, das ist eine geniale, eine wundersame Verbindung. Ich weiß jetzt nicht, ob Paulus das gewusst hat, aber er empfiehlt es hier. Ich zitiere nochmal, jetzt ein bisschen reduziert. Das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum unter euch. Und dann sagt er weiter, indem ihr singt. Indem ihr singt. Oft hören wir, indem ihr lehrt und Seelsorge betreibt, weil hier steht, indem ihr singt. Und das Singen ist von der Satzstruktur, also von der Grammatik her, gleichwertig wie Lehre und Seelsorge. Also nicht drunter, sondern auf der gleichen Ebene, auch sinngemäß. In unserer Übersetzung kommt das leider nie vor. Da kommen ja mal Lehre, klar, weil wir alle so ein bisschen Luther-orientiert sind, Seelsorge, wenn man so ein bisschen so. Und dann kommt ein Dings und dann auch, ja, singen ist auch okay. Nein, nein, es ist auf einer Ebene, indem ihr singt. Und ich finde das barmherzig und auch ermutigend für alle, die eben nicht so gerne sich mit Texten beschäftigen und die auch nicht so gerne sprechen, aber die vielleicht eher mit Musik und Texten zurechtkommen, Herr Herbert. Weißt du jetzt nicht, bist du ein Sprecher, Franka? Der Herr Herbert? Also Musik ist auf Augenhöhe, auf dem gleichen Niveau wie Lehre und Seelsorge und soll dazu beitragen, dass das Wort Christi reichlich in seinem ganzen Reichtum in unserer Gemeinschaft Wohnung nimmt. Und auf diesem Wege können sogar Leute wie ich Texte auswendig lernen. Das heißt, man könnte sagen, der Wert eines Chores kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Oder auch der Wert von Musikteams, die sich Gedanken darüber machen, was wollen wir singen? Und überhaupt, sagen wir mal, musikalisch orientierte Hauskreise, ich weiß gar nicht, ob wir das haben, ist so ein Medium, damit das Wort Christi reichlich in seinem Reichtum unter uns wohnt. Lieder, die das Wort Christi zum Inhalt haben, schaffen eben Raum für das Wort Christi in der Gemeinde. Ich möchte ein Beispiel nennen, das mir passiert ist, wie tief Musik Menschen erreichen kann. Also jetzt, ich musste einen Besuch machen bei jemandem aus unserer Gemeinde, die Frau lag im Koma. Und ich bin hingefahren und dann habe ich aber, als sie dann da war, sie lag in ihrem Bett und da war es null Reaktion. Ja? Kein Sprechen, keine Bewegung, gar nichts. Augen zu. Und wie gestaltet man so einen Besuch? Das Erste, was ich dann intuitiv gemacht habe, ich habe dann ihre Hand genommen und habe dann einfach Dinge aus dem Gemeindeleben erzählt, gebetet. Und dann irgendwann, ja, denkt man jetzt, du kannst ja auch nicht nach 5 Minuten wieder fahren, was machst du? Also habe ich angefangen, so alte Heilslieder zu singen aus ihrer Generation. Und dann passiert etwas, was mich echt überrascht hat, sie drückte mir die Hand. Ja, eine Koma-Patientin drückte mir die Hand. Ich kann das jetzt medizinisch nicht so erklären, aber ich hatte den Eindruck, auf einmal kam Reaktion. Da wurde durch die Musik, selbst durch mein Singen, tiefere Schichten angerührt. Ich könnte noch einige andere Beispiele erzählen, wo wir das erlebt haben, wo Menschen so dement waren, dass sie sich selber nicht mehr kannten. Und als wir angefangen haben zu singen, da funktionierte das auf einmal. Da kamen alte Texte wieder zum Vorschein. So denke ich, dass wir als Gemeinde gut beraten und auch eben bibeltreu sind, wenn wir geistlichen Liedern und Musik ganz viel Raum unter uns geben, weil wir damit dem Wort Christi Raum geben. Und Paulus zählt ja auch so eine ganze Reihe auf, was er so unter Liedern versteht. Er spricht von Psalmen, kennen wir, 150 Stück, Hymnen, das sind schon etwas feierliche Lieder, und dann sagt er Lieder, die der Geist Gottes eingibt. Und da kann man an Sprachengesang denken oder eben an auch Improvisation, an Lieder, die Musik, die der Geist Gottes ja spontan eingibt, wo Menschen sich quasi mit ihrer Gabe dem Heiligen Geist zur Verfügung stellen, dass da Musik entsteht. Und ich glaube, das spürt man auch. Insofern ist, mir sagte jemand mal, sag mal, der Gottesdienst, wer macht heute Musik? Okay, dann komme ich erst zur Predigt. Ja, also, nach dem Motto, Musik ist eigentlich ein nettes Beiwerk, aber das stimmt nicht. Christliche Lieder, christliche Musik im Gottesdienst ist nicht nur ein nettes Beiwerk, sondern sie tragen genauso wie Verkündigung und Lehre und wie Seelsorge dazu bei, das Wort Christi in seinem ganzen Reichtum unter uns wohnen zu lassen. Dieser kurze Text aus Kolosser 3,16 macht mir wieder deutlich, wie reichhaltig und lebendig das Wort Gottes ist. Und ja auch manchmal, wie gnädig er uns entgegenkommt. Ich will es noch mal vorlesen. Das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum unter euch, indem ihr einander mit aller Weisheit lehrt und ermahnt und indem ihr singt. Psalmen, Hymnen und vom Geist eingegebene Lieder von Herzen aus der Gnade für Gott. Ich bin an diesem Punkt mit dem Wort Gottes ein bisschen penetrant, weil ich das gerne möchte, dass wir das Wort Gottes, das Wort Christi wirklich unter uns wohnen lassen. Und dass wir nicht Sonntag jetzt hier rausgehen und sagen, oh, war nett, sondern dass wir Ort und Gelegenheiten aufsuchen, um miteinander das Wort Gottes zu lesen, bis es wieder zu einer Gewohnheit geworden ist. Das ist ein schönes Wortspiel, ne? Wohnen und Gewohnheit, gehört das eigentlich zusammen? Ich weiß es gar nicht, aber es klingt so. Dass wir das Wort Gottes in überschaubaren Gemeinschaften lesen, sei es im Hauskreis, sei es in der Bibelstunde. Ich weiß, dass Hauskreise, Bibelstunde ist nicht immer Champions League. Ja? Klar gibt es auch so Sitzungen, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind, aber sehr oft kommt da eine Fülle und ein Reichtum zusammen, also ich erlebe das in der Bibelstunde, an Erfahrungen, an Sichtweisen auf das Wort Gottes, auf die ich alleine eben nicht komme. Und das bringt mich weiter, es fordert mich raus und ermutigt mich. Und ich denke, ihr werdet das in den Hauskreisen auch erfahren. Und das Wort Gottes eben nicht nur lesen, sondern auch singen. Ja, vielleicht sind Leute heute Morgen hier, die sagen, hey, so ein Text, ein Gesprächshauskreis ist nichts für mich, aber ein Musikhauskreis, das wäre was für mich, da habe ich Lust zu. Oder wenn jemand daraus entdeckt, okay, ich gehe in Chor, mach das, oder in ein Musikteam. Die sind genauso wertvoll wie lesende, sprechende Hauskreise. Wenn du selber spürst bei der Predigt heute, dass das Wort Gottes bei dir eher so einen Gaststatus hast, wo du gelegentlich mal einen Kaffee mittrinkst, ah, es war nett, dass du hier warst, aber jetzt ist okay, jetzt mache ich wieder mein eigenes Ding, dann bitte ich dich, dass du doch wieder einen neuen Abschnitt in dieser Beziehung zum Wort Christi eingehst. Denn das Wort Christi ist ja nicht nur einfach das, was Jesus gelehrt hat, sondern es geht ja immer auch beim Wort Christi um ihn selber. Ich hatte es auch im vorletzten Mal gesagt, dass Christus ja das lebendig gewordene Wort Gottes ist, ein Geheimnis, was schwer zu verstehen ist. Aber dass, wenn wir das Wort Christi aufnehmen, nehmen wir eben Christus selber auf. Und er will in dir und er will in unserer Gemeinde wohnen. Und wenn viele zusammenkommen, wo Christus drin wohnt, dann wohnt er unter uns und kann uns prägen. Ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem Hebräerbrief. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Amen. Ja, nehmen einen Augenblick der Zeit der Stille und dann singen wir zusammen.